SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. In der EU droht Verkehrssündern bald ein länderübergreifendes Fahrverbot. Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, den Führerscheinentzug auszuweiten. Malte Dedicek aus der Nachrichtenredaktion erklärt, worum es genau geht.
Nach dem jetzigen EU-Recht dürfen Mitgliedstaaten, die den Führerschein eines Verkehrsteilnehmers nicht ausgestellt haben, ein Fahrverbot nur auf dem eigenen Gebiet aussprechen. Das soll sich jetzt ändern. Verstößt ein Autofahrer mit einem deutschen Führerschein, also zum Beispiel in Italien, gegen die Straßenverkehrsregeln, können die italienischen Behörden einen EU-weiten Führerscheinentzug in die Wege leiten. Das soll aber vor allem bei schweren Verstößen gelten, wie etwa bei Trunkenheit am Steuer oder Unfällen mit Todesfolge. Die Neuregelung muss noch formell vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten bestätigt werden.
Wer den Führerschein verloren hat, muss dann oft auf Bus und Bahn umsteigen. Das geht ja im Moment ganz günstig mit dem Deutschland-Ticket. In den Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD hat eine Arbeitsgruppe nun vorgeschlagen, an diesem Ticket festzuhalten. Das berichten mehrere Medien. Einzelheiten dazu hat unsere Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel.
Für die nächsten 2 Jahre soll das Ticket wie bisher 58 Euro kosten, ab dem Jahr 2027 aber teurer werden. Im Papier der AG heißt es dazu schrittweise und sozialverträglich. Der Vorschlag liegt jetzt den Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD vor und steht weiter unter Finanzierungsvorbehalt. Der Bund bezuschusst das Deutschland-Ticket in jedem Jahr mit 1,5 Milliarden Euro, um Einnahmeverluste bei den Nahverkehrsbetrieben auszugleichen. Die Bundesländer geben die gleiche Summe dazu. Damit ist der Nahverkehr für viele Kunden mit einem Abo deutlich günstiger. Und das Ticket gilt deutschlandweit. Wer mit der Regionalbahn durch mehrere Tarifzonen fährt, muss nicht mehr mehrere Tickets bei unterschiedlichen Anbietern kaufen.
Und während Union und SPD über eine Koalition verhandeln, hat Bundespräsident Steinmeier der alten Bundesregierung um Kanzler Scholz die Entlassungsurkunden überreicht. Auf Bitten des Staatsoberhaupts werden sie die Amtsgeschäfte aber bis zur Ernennung der neuen Regierung weiterführen. Im Schloss Bellevue würdigte Steinmeier die Verdienste des alten Kabinetts und erinnerte an die Herausforderungen der vergangenen Jahre, zum Beispiel die Corona-Pandemie oder den Ukraine-Krieg.
In der Zeitspanne Ihres Regierungsmandats hat sich unsere Welt in atemberaubender Geschwindigkeit verändert. Die Weltlage, sie hat sich in einer Weise verschärft, wie ich sie in meiner politischen Biografie bis dahin nicht erlebt habe. Wir wurden und wir sind vor große Herausforderungen gestellt. Sie als Bundesregierung mussten sehr oft, sehr schnell und entschlossen handeln.
Soweit Bundespräsident Steinmeier. Schon zuvor hatte sich gestern der neue Bundestag konstituiert und Julia Klöckner von der CDU zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt. Sie hat sich am Abend in den ARD-Tagesthemen nochmals zum Frauenanteil im Parlament geäußert.
Die Gesellschaft ist in ihrer Vielfalt nicht gänzlich abgebildet in unserem Deutschen Bundestag bei den 630 Abgeordneten. Und dass wir so wenig Frauen haben, das ist nicht nur bedauerlich, ich halte das auch für einen Nachteil bei der Gestaltung von Politik.
Sagt die neue Bundestagspräsidentin Klöckner. Frauen machen im neuen Bundestag weniger als ein Drittel der Abgeordneten aus. Das ist noch mal etwas weniger als in der vorherigen Legislaturperiode. Ein Jahr nach der teilweisen Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete kritisieren die Kommunen die Umsetzung des Projekts. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund beklagt teils große Unterschiede in den einzelnen Ländern. Mehr dazu von Klaus Reginek.
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Berghegger nennt den aktuellen Zustand in der Neuen Osnabrücker Zeitung einen Flickenteppich. So seien zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen manche Entscheidungen den Kommunen zugeschoben worden. Die Bezahlkarte müsse aber mehr als Symbolpolitik sein. Dazu gehöre, dass sie flächendeckend eingeführt werde mit einheitlichen, nachvollziehbaren und unbürokratischen Regeln. Mit der Bezahlkarte bekommen Asylbewerber staatliche Leistungen in Form einer Guthabenkarte. So sollen zum Beispiel Überweisungen in die Heimat oder Zahlungen an Schlepper verhindert werden.
Wir schauen ins Ausland. In der Türkei haben am Abend und in der Nacht wieder Zehntausende Menschen für die Freilassung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu protestiert. Unter anderem vor dem Rathaus in Istanbul. Dort nahm die Polizei laut Nachrichtenagentur Anadolu mehr als 170 Menschen fest. Nach der Kundgebung kam es zu Auseinandersetzungen. Aus Istanbul berichtet Filiz Kükrekol.
Reizgas und Wasserwerfer erwarteten die Demonstrierenden auf dem Nachhauseweg und das, obwohl es laut dem CHP-Vorsitzenden Absprachen gab und rund 80 Abgeordnete an verschiedenen Punkten in der Stadt für die Sicherheit der Teilnehmenden der Kundgebung sorgen wollten. Es war die vorerst letzte Kundgebung am Rathaus, sagte CHP-Chef Özal am Abend. In den kommenden Tagen werde es andere Aktionen geben, etwa zum Fastenbrechen. Außerdem werde heute ein Stellvertreter für den in Untersuchungshaft sitzenden abgesetzten Oberbürgermeister İmamoğlu gewählt. Aus der Mitte des Istanbuler Stadtparlaments. Kein Zwangsverwalter also für die Millionenmetropole, ein Etappensieg für die CHP. Allerdings bleiben die Forderungen der Partei. Das Gerichtsverfahren gegen İmamoğlu soll live im Staatssender TRT übertragen werden, um die Lächerlichkeit der Vorwürfe vorzuführen, wie es heißt.
Auch in der ungarischen Hauptstadt Budapest haben gestern mehrere tausend Menschen demonstriert. Ihr Protest richtete sich gegen ein Gesetz, das Pride-Paraden, also Demonstrationen für die Rechte sexueller Minderheiten, verbieten soll. Die Demonstranten blockierten Straßen und Brücken und zündeten bunte Rauchbomben. Das ungarische Parlament hatte das Verbot vor rund einer Woche beschlossen. Die Organisatoren der Budapester Pride-Parade wollen die Veranstaltung im Sommer trotzdem stattfinden lassen. Bei Waldbränden in Südkorea sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen, darunter mehrere Einsatzkräfte. Das berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap. Demnach kämpfen tausende Feuerwehrleute gegen die Flammen im Südosten des Landes. Zudem seien mehr als 140 Helikopter im Einsatz. Die Brände haben bereits mehrere historische Stätten zerstört, darunter über einen über 1000 Jahre alten Tempel. US-Vizepräsident J.D. Vance hat angekündigt, seine Ehefrau bei einem umstrittenen Besuch in Grönland zu begleiten. Er freue sich darauf, am Freitag dort zu sein, erklärte er. Julia Kastein berichtet aus Washington.
Bei X schrieb der Republikaner, die Aufregung um unseren Besuch war so groß, deshalb habe ich entschieden, dass ich nicht will, dass sie den ganzen Spaß alleine hat. Auch die Reisepläne werden demnach geändert. Vans Frau Usha wollte ursprünglich mit ihrem Sohn ein Touristenprogramm absolvieren und beispielsweise an einem traditionellen Hundeschlittenrennen teilnehmen. Dieser Teil der Reise ist nun offenbar gecancelt. Stattdessen wird Familie Vans den US-Stützpunkt auf der Insel besuchen. Das ist auch ohne Einladung des Gastgeberlandes möglich. Grönlands geschäftsführende Regierung hatte vor einigen Tagen klargestellt, dass Besuch von Vans Frau momentan nicht willkommen ist, weder offiziell noch privat. US-Präsident Trump hat in den vergangenen Wochen immer wieder erklärt, dass er Grönland gerne zum Teil der USA machen würde.
In Baden-Württemberg hat es im vergangenen Jahr insgesamt 43 Sprengstoffangriffe auf Geldautomaten gegeben. Das ist laut Innenministerium ein neuer Höchststand und ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Da waren es 42 Sprengungen. Die Zahlen stammen aus der Kriminalstatistik, die heute Vormittag veröffentlicht wird. Katharina Fuß hat sich die genauer angeschaut.
Bei 31 dieser Angriffe mit Sprengstoff sind die Geldautomaten laut Statistik des baden-württembergischen Innenministeriums auch explodiert. In mindestens 24 Fällen wurde demnach Geld aus dem Automaten gestohlen. Insgesamt seien so 1,8 Millionen Euro 2024 erbeutet worden. Laut dem Bericht des Ministeriums liegen die Sachschäden bei den Geldautomatensprengungen oft viel höher als die Geldbeträge, die aus den Automaten entwendet wurden. Fast die Hälfte dieser Sprengungen sei im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg verübt worden. Das erklärt sich das Innenministerium mit der Grenznähe Südbadens. Viele Täter würden sich nach Geldautomatensprengungen ins Ausland absetzen.
Die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft hat am Abend eine gelungene EM-Generalprobe gefeiert. Das Team gewann in Darmstadt mit 3:1 gegen Spanien. Aus der Sportredaktion berichtet Philipp Hofmeister.
Mann des Abends im stimmungsvollen Stadion am Böllenfalltor war Nick Woltemade. Der Stürmer des VfB Stuttgart schoss den DFB-Nachwuchs bereits nach 3 Minuten sehenswert in Führung und traf nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Spanier im zweiten Durchgang noch 2 weitere Male. Über 16.000 Fans in Darmstadt erlebten ein unterhaltsames und intensives Spiel, in dem der überragende Woltemade den Unterschied machte. Der deutsche Nachwuchs überzeugte aber auch insgesamt mit hoher Laufbereitschaft, starkem Tempo und jeder Menge Spielfreude. Zur U21-Europameisterschaft, die im Juni beginnt, fahren die DFB-Junioren nach diesem beeindruckenden letzten Test mindestens als Mitfavorit.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute halten sich zunächst viele Wolken, hier und da fällt Regen, meist regnet es dabei aber nur leicht. Am Vormittag lassen die Regenfälle bereits in Rheinland-Pfalz nach, bis zum Abend auch fast in ganz Baden-Württemberg. Ab und zu kommt dann sogar noch die Sonne raus. Die Luft ist heute etwas kühler als gestern, mit Werten von maximal 7 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 16 Grad an der Saar. Es weht dabei ein schwacher bis mäßiger Nordwind. Morgen schaut dann häufig die Sonne raus, es wird etwas wärmer bei Temperaturen bis 19 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Gestern hat der neu gewählte Bundestag den alten offiziell abgelöst, wir haben es gerade schon gehört. Das heißt auch, dass es viele neue Gesichter in der Bundespolitik gibt. 230 Abgeordnete sitzen neu im Parlament. Wir stellen Ihnen diese Woche einige davon vor und schauen, wie sie sich im Berliner Politikbetrieb zurechtfinden. Eins ist für viele dabei auch neu, sie sind jetzt Arbeitgeber. Denn jede und jeder Abgeordnete hat das Recht und die Mittel, Mitarbeitende zu beschäftigen, ob im Berliner Bundestagsbüro oder auch im Wahlkreis vor Ort. Was das heißt und welche Erfahrungen neue Abgeordnete dabei machen, das schildert unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn an Beispielen aus der Linken.
Plötzlich Arbeitgeberin. Auf Lea Reißner, frisch gewählte Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen, stürmt im Moment vieles ein. Bewerbungen, Einladungen, Kontaktanfragen, Informationen aus der Bundestagsverwaltung. Umso erleichterter ist sie jetzt.
Ich bin nicht mehr ganz alleine. Ich habe nämlich tatsächlich schon meine erste Mitarbeiterin und das ist ein Geschenk.
Und dieses Geschenk heißt Anita Scheller. Seit über 20 Jahren arbeitet die gelernte Managementassistentin im Bundestag für Abgeordnete. Sie kennt sich aus.
Alles, was so über den Tisch geht, geht erstmal an mich.
Denn die Fülle an Rechten, Verpflichtungen und Aufgaben in einem ganz neuen Umfeld ist ziemlich herausfordernd. Da hilft es, wenn jemand Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden weiß. Insgesamt kann Lea Reißner wie alle anderen MdBs, also Mitglieder des Bundestages auch, über 25.000 Euro pro Monat für Personal ausgeben. Ganz frei verfügen kann sie darüber allerdings nicht.
Es gibt bei den Linken einen Konstrukt, dass wir eine Abgeordnetengemeinschaft gründen, der die MdB der Linken beitreten. Und das bedeutet, dass unsere Mitarbeitenden sich organisieren können und einen Betriebsrat haben und so weiter.
Die Bezahlung der Mitarbeiter ist dabei angelehnt an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Damit ist ein Rahmen vorgegeben. Szenenwechsel. Wir sind in Brandenburg an der Havel vor einem Ladenlokal, an dem groß die Linke steht. Christine Willnert öffnet die Tür.
Guten Tag. Herzlich willkommen und kommen Sie rein.
Christine Willnert zeigt in der Geschäftsstelle der Linken den Arbeitsplatz für ihren Mitarbeiter im Wahlkreisbüro.
Ich habe einen Untermietvertrag, der gilt ab dem 1. April. Und dann zahle ich meine Untermiete plus Betriebskosten.
Hier will Christine Willnert die Sozialberatung, die sie bisher schon ehrenamtlich angeboten hat, auch als Bundestagsabgeordnete weiterführen. Und weil sie weniger an der Basis sein kann als bisher, braucht sie Verstärkung. Sie hat für das Wahlkreis wie für das Bundestagsbüro viele Bewerbungen bekommen.
Es sind so viele interessante Menschen mit dabei, wo es mir innerlich jetzt schon wehtun wird, eine Ablehnung zu schreiben. Und ich lese mir die Lebensläufe durch und denke so bei mir, wow.
Etwas anders empfindet Charlotte Neuhäuser. Auch sie ist frisch gewählte Abgeordnete. Auch sie hat viele Bewerbungen gelesen, am Anfang meistens unterwegs auf ihrem Laptop.
Das, wovor ich am meisten Respekt habe, ist einfach die Verantwortung, die mir jetzt übertragen wurde.
Bisher hat die 27-Jährige sich als Gewerkschafterin vor allem für Arbeitnehmerinteressen eingesetzt. Nun ist sie auf der anderen Seite gelandet und staunt.
Viele Bewerbungen, die ich bekommen habe, sind auch von Mitarbeitenden, die jetzt von ausgeschiedenen MdBs kommen, auch aus SPD und Grünen Fraktionen auch. Ich habe auch tatsächlich eine von der CDU bekommen.
Am dringendsten war für Charlotte Neuhäuser erst einmal eine Büroleitung zu finden. Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hat sie auch schon. Als nächstes sucht sie jemanden, der sich für sie um die sozialen Medien kümmert. Das Wahlkreisbüro kommt später dran. Die Rolle als Arbeitgeberin kommt auch für Charlotte Neuhäuser ziemlich plötzlich.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Auf den Tag genau seit 30 Jahren gelten die sogenannten Schengen-Regeln, also die offenen Grenzen zwischen vielen europäischen Staaten. Unser Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth feiert das jetzt persönlich und hofft, dass die europäischen Grenzen auch weiter offen bleiben.
Irgendwie ist es ja zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wer in ein Flugzeug nach Frankreich oder nach Spanien steigt, muss am Flughafen keinen Pass vorzeigen. Und nach der Landung ist auch keine Passkontrolle fällig. Erst wenn man mal auf einem anderen Kontinent unterwegs ist, fällt auf, wie toll das ist. Ein Beispiel aus Südamerika: ein 60-Minuten-Flug von Ecuador nach Kolumbien und dort dann 90 Minuten in der Schlange für den Passstempel stehen. Die offenen Grenzen in Europa sind ein hohes Gut, das leider in Gefahr sein könnte. Ein Teil der wahrscheinlichen neuen Bundesregierung will strengere Regeln an den Grenzen durchsetzen. Klar, CDU/CSU geht es vor allem um mutmaßliche Kriminelle ohne Papiere, die vom Einreisen über die Landgrenzen abgehalten werden sollen. Aber wenn es dort mit Verschärfungen schon losgehen sollte, hoffentlich bleibt es beim Schengen-System, also den freien Luft- und Landgrenzen in 29 Staaten. Damit man auch problemlos mal in Schengen selbst vorbeischauen kann. Das ist übrigens ein 5000-Einwohner-Örtchen in Luxemburg.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
1995, vor 30 Jahren, da fielen nicht nur Grenzkontrollen in Europa weg. In Deutschland wurde in diesem Jahr auch der Solidaritätszuschlag, der Soli, eingeführt. Er sollte die Wiedervereinigung und den Aufbau Ost finanzieren. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet heute über eine Klage von 6 FDP-Politikern, die den Soli in seiner jetzigen Form für verfassungswidrig halten. Mehr Informationen dazu hat Alena Lagmöller aus unserer Rechtsredaktion.
2021 hatte die damalige Große Koalition die meisten Steuerzahler vom Soli befreit. Seitdem zahlen ihn nur noch Gutverdienende und Unternehmen. Auch bei den Kapitalerträgen wird er fällig. Die FDP-Kläger meinen, die Wiedervereinigung sei mittlerweile finanziell abgeschlossen. Es gebe also keinen Grund mehr für den Soli. Deshalb müsse er für alle abgeschafft werden. Das Bundesverfassungsgericht hat im November über die Klage verhandelt. Dort kam auch die Bundesregierung zu Wort. Sie hat den Soli verteidigt. Es sei vor allem eine politische Entscheidung, ob das Geld noch gebraucht werde. Der Gesetzgeber habe dabei einen großen Spielraum. Gibt das Bundesverfassungsgericht den FDP-Klägern recht, fehlen dem nächsten Haushalt mehrere Milliarden Euro. Im Extremfall müsste der Bund den betroffenen Steuerzahlern den Soli sogar rückwirkend zurückerstatten. Das wären etwa 65 Milliarden Euro.
In Baden-Baden beginnt heute die Konferenz der Agrarministerinnen und Minister von Bund und Ländern. Baden-Württemberg hat 2025 den Vorsitz der Fachkonferenz. Mehr dazu von Marc-Julia Heinsch.
Ein Schwerpunkt soll laut Ministerium an allen drei Tagen der Abbau von Bürokratie in der Landwirtschaft sein. Zum Beispiel, wenn es um den Einsatz von Drohnen beim Weinbau in Steillagen geht. Die könnten zu einem gezielteren Einsatz und damit einer Reduzierung von Düngemitteln beitragen. Doch dafür müssten erst rechtliche Hürden reduziert werden, hieß es. Außerdem diskutiert werden sollen Themen wie die Umsetzung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik vor Ort in den Betrieben, die länderübergreifende Bekämpfung von Tierseuchen und bessere Rahmenbedingungen für Biogasanlagen. Die Konferenz in Baden-Baden wird auch die voraussichtlich letzte des scheidenden Bundeslandwirtschaftsministers Özdemir von den Grünen sein.
Bernhard Vogel war lange Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, genauer gesagt zwischen 1976 und 1988 und später nach der Wiedervereinigung dann auch Ministerpräsident von Thüringen. Am 2. März ist der CDU-Politiker im Alter von 92 Jahren verstorben. Heute wird Vogel offiziell gewürdigt mit einem Trauerstaatsakt in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei in Mainz. Aus unserer Redaktion Landespolitik berichtet Petra Wagner.
Beim Trauerstaatsakt werden die amtierenden Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Schweizer und Vogt sprechen. Darüber hinaus werden nach Angaben der Staatskanzlei auch der frühere rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Baldauf als Vogels Wegbegleiter sowie der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen Althaus dem Verstorbenen in Reden gedenken. Der CDU-Politiker Bernhard Vogel war der erste und bislang einzige Politiker, der in zwei Bundesländern, Rheinland-Pfalz und Thüringen, Ministerpräsident war. Der SWR überträgt den Trauerstaatsakt ab 11 Uhr im Fernsehen und online auf swraktuell.de.
Vor dem Amtsgericht Montabaur muss sich heute ein mutmaßlich rechtsextremistischer Priester erneut wegen möglichen Kindesmissbrauchs verantworten. Der Fall soll sich 2019 im Fürstentum Liechtenstein zugetragen haben. Da der Mann mittlerweile im Westerwald lebt, ist das Amtsgericht Montabaur zuständig. Aus der SWR-Recherche-Unit berichtet Kai Laufen.
Der Angeklagte ist ein heute 50 Jahre alter Mann, der in Liechtenstein als Pfarrer arbeitete. In seiner Gemeinde soll der Deutsche beim Besuch einer Achtjährigen in seinem Pfarrhaus das Mädchen massiert und dabei an die Brust gefasst haben. Der Priester beschreitet dies öffentlich. Dennoch verlor er seine Anstellung und kehrte nach Deutschland zurück. Ein Versuch der Liechtensteiner Justiz, den Fall aufzuklären, scheiterte, weil der jetzt Angeklagte nicht zum Verhandlungstermin erschien. Dem SWR liegen Hinweise auf enge Kontakte des Priesters in die rechtsextreme Szene vor. Ein weiteres Verfahren wegen angeblicher Kinderpornografie, die auf seinem Handy gefunden worden sei, endete in Liechtenstein mit einem Freispruch.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.